Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Es sollte der ganz große Wurf werden und es sollte die Autofahrer entlasten. Der Tankrabatt, der eigentlich eine reduzierte Mineralölsteuer ist. Das hat aber nicht funktioniert. Die Preise an den Zapfsäulen sind kaum gesunken. Haben die Mineralölkonzerne die Differenz einfach in die eigene Tasche gesteckt? Wie findet man das raus und was kann die Politik tun? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat da eine Idee. Aber so ganz passt diese Idee auch nicht. Warum, erklären wir im Gespräch mit dem Kartellrechtler Christian Kersting von der Uni Düsseldorf gleich. Außerdem der japanische Yen, der ist im freien Fall. Wir beginnen aber wie immer an der Börse. Wir beginnen mit Sebastian Schreiber. Herr Schreiber, die Kurse sind auf Talfahrt. Das schreiben heute einige und das passt auch. Aber was heißt das? Dicke Minus?
Ja, der DAX macht da weiter, wo er am vergangenen Freitag aufgehört hatte. Da geht es deutlich nach unten. Schauen wir mal auf den aktuellen Kurs. Der DAX notiert bei 13.473 Punkten. Das ist doch ein dickes Minus von 2,1%. Binnen 6 Monaten hat der DAX damit fast 15% an Wert verloren. Und wenn die Kurse mal über längere Zeit sinken, dann spricht man an der Börse von einem Bärenmarkt. Die Bullen, die für steigende Kurse stehen, sind dann mal einen Moment lang an der Seitenlinie. Das hat gegenwärtig verschiedene Gründe. In China drohen kurzfristig neue Lockdowns. In Peking etwa hat es neue Corona-Fälle gegeben. Im Fokus aber steht grundsätzlich die hohe Inflation und damit verbunden die Zinswende, die nicht nur die US-Notenbank Fed in den USA ja mit schnellen Schritten vollzieht, sondern auch die Europäische Zentralbank jetzt zumindest eingeläutet hat. Im Juli soll der Leitzins in der Eurozone steigen, zum ersten Mal seit dem Jahr 2011. Über die Folgen für den Aktienmarkt in dieser Lage habe ich vor der Sendung mit Joachim Schallmeier gesprochen. Er leitet den Bereich Kapitalmärkte und Strategie bei der DK Bank. Ich wollte wissen, wie tief stecken wir drin in diesem Bärenmarkt?
In Deutschland stecken wir gerade am Anfang von dem Bärenmarkt, so 20% Korrektur von dem alten Hochpunkt. Das ist so die gängige Definition für einen Bärenmarkt. In den USA sind wir da deutlich drinne. Vor allen Dingen, wenn wir an die Technologiebörse Nasdaq blicken, dann hat die ja rund ein Drittel von ihrem Hochpunkt eingebüßt. In Deutschland sind wir zum Glück da nicht ganz so weit, aber es ist so in gewisser Weise ein Crash auf Raten und dementsprechend sind die Aktienmärkte angeschlagen tatsächlich und in Deutschland sind wir nicht weit von einem Bärenmarkt entfernt.
Lassen Sie uns mal näher auf das Thema Inflation schauen. In den USA liegt die aktuell ja so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr, im Mai bei 8,6%. In Deutschland sieht das ähnlich aus. Auf der einen Seite vermiest das ja auch hier an den Aktienmärkten die Stimmung. Auf der anderen Seite sehe ich da zum Beispiel im Internet Werbeanzeigen von Trading-Plattformen. Da heißt es, man könne sein Geld an den Aktienmärkten vor der Entwertung schützen. Wie passt das denn zusammen?
Der Unterschied kommt zustande, dass man die kurzfristige Verwerfung, die wir jetzt an den Aktienmärkten haben, nicht mit den langfristigen Perspektiven vermischen können. Langfristig, und das hat die Historie immer wieder unter Beweis gestellt, bieten die Aktienmärkte einen realen Werterhalt. Und ein realer Werterhalt ist eben gerade in Phasen hoher Inflation das Allerwichtigste, wenn man über die Anlagestrategie nachdenkt. Und das können Aktien, das haben sie in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt, garantieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir eben kurzfristig auch deutlicher einmal unter Abgabedruck geraten. Und in diesem kurzfristigen Spanne sind wir aktuell, aber langfristig ist die Anlageklasse der Aktien am besten dazu geeignet, tatsächlich einen realen Werterhalt für das Vermögen, für das Angesparte zu erwirtschaften.
Jetzt gibt es ja viele, die zum Beispiel während der Pandemie eingestiegen sind an der Börse, zum Beispiel in den beliebten Indexfonds, sogenannten ETFs. Auch da sieht man derzeit vielleicht zum ersten Mal auch mal rote Zahlen im Depot. Viele werden sich fragen, wann geht es wieder hoch? Also was könnte am Aktienmarkt für Entspannung sorgen? Sorgen gibt es ja viele. Der Krieg in der Ukraine, die Inflation, die hohen Energiepreise, vielleicht neue Lockdowns in China. Worauf schauen die Analysten?
Also was für Entspannung sorgen kann, ist vor allen Dingen, dass eben in den letzten Monaten schon sehr viel eingepreist wurde. Und das ist ja das Schöne an den Kapitalmärkten. Die Kapitalmärkte blicken nach vorne, manchmal dann auch etwas zu weit. All die Themen der hohen Inflation und der Konjunkturrisiken, das steckt doch zu einem großen Teil schon heute in den Kursen drinne. Und genau das ist dann auch die Perspektive, wenn man mal ins nächste Jahr blickt, dass es eben nicht noch schlimmer kommen wird als die hohen Inflationsraten, denen wir heute schon ausgesetzt sind, und der deutlicheren Straffung der Geldpolitik, die eben auch schon eingepreist ist. Und wenn wir uns mal auf die Bewertungen der Aktien konzentrieren und auch auf die doch stabilen, zumindest Gewinnaussichten der Unternehmen, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Unterstützung, die mittelfristig zum Tragen kommt. Nicht kurzfristig, da dominiert jetzt erstmal die Unsicherheit, aber mittelfristig kommt dann eben doch der stabile Gewinnausblick und vor allen Dingen die mittlerweile günstigen Bewertungen auch am Aktienmarkt zum Tragen.
Joachim Schallmeier war das. Er leitet den Bereich Kapitalmärkte und Strategie bei der DK Bank. Das Gespräch mit ihm habe ich vor der Sendung aufgezeichnet.
Trotzdem die Tendenz heute -2% ungefähr bislang. Wen trifft es besonders bei den Einzelwerten?
Also da sind einige Unternehmen heute im tiefroten Bereich unterwegs. Auffällig einmal mehr die Konzerne aus dem Onlinehandel. Eines davon ist etwa der Essenslieferant Delivery Hero mit einem -6%. Aber auch der Modehändler Zalando, da steht ein -3%. Diese Konzerne sind mit dem Abschwächen der Corona-Pandemie schon länger auf im Sinkflug. Und das setzt sich auch heute fort. Schwach auch Unternehmen aus der Stahlbranche, da zum Beispiel ThyssenKrupp. Auch da geht es bergab um fast 6%. Die Aktie von Salzgitter verliert 5%. Da spielen Konjunktursorgen eine Rolle, aber auch drohende Streiks in der Stahlbranche.
Vom Crash auf Raten hat Joachim Schallmeier gerade gesagt, das passt irgendwie auch zum Bitcoin, denn der ist heute auf dem niedrigsten Stand seit 1,5 Jahren.
Ja, der Bitcoin ist erstmals seit Dezember 2020 wieder unter die Marke von $25.000 gerutscht. Zwei Gründe kann man da nennen. Zum einen leiden die Kryptowährungen auch unter dem Marktumfeld, unter der Zinswende, da wird Geld umgeschichtet. Aber es gibt auch Probleme bei einem Krypto-Kreditgeber, Celsius Network heißt er. Das Unternehmen hat erstmal alle Transaktionen ausgesetzt wegen der Turbulenzen.
Wie sieht es beim Euro aus?
Der Euro verliert deutlich an Wert, kostet 1,0460 $. Die Umlaufrendite steigt weiter deutlich, jetzt auf einen Stand von 1,47%. Beim Gold geht es nach unten, die Feinunze bei $1,856.
Sebastian Schreiber, vielen Dank nach Frankfurt. Seit China so wichtig geworden ist, auch für unsere Wirtschaft, vergessen viele, dass Japan die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Und Japan exportiert sehr viel, vor allem Technologie und auch Autos. Deshalb war es für Japan eigentlich immer günstig, wenn der Yen, die Landeswährung, nicht allzu viel wert war. Aber jetzt hat der japanische Yen so stark an Wert verloren, wie seit 23 Jahren nicht mehr. Und da machen sich Regierung und Notenbank allmählich Sorgen. Katrin Erdmann aus Tokio.
Seit Wochen kann man dem japanischen Yen beim Wertverlust zuschauen. Und heute wurde ein neuer Negativrekord erreicht. $1 entsprach zwischenzeitlich 135 Yen. Die japanische Währung war damit so schwach wie zuletzt 1998. Zentralbankchef Haruhiko Kuroda, der maßgeblich für die lockere Geldpolitik des Landes verantwortlich ist, sagte am Nachmittag in einer Parlamentssitzung, die starken Kursverluste seien negativ und unerwünscht für die japanische Wirtschaft. Unternehmen hätten es so schwerer, Geschäftspläne zu erstellen. Und Regierungssprecher Hirokazu Matsuno ergänzte,
es ist wichtig, dass sich die Wechselkurse stabil entwickeln und die Fundamentaldaten widerspiegeln. Aber in letzter Zeit ist der Yen stark gefallen und das macht uns Sorgen. Die Regierung wird weiterhin eng mit der japanischen Zentralbank zusammenarbeiten und die Währungsbewegungen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Preise genau beobachten.
Also nichts überstürzen, so der Tenor.
Was die Wechselkurspolitik betrifft, so werden sich übermäßige Währungsschwankungen und chaotische Bewegungen negativ auf die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität auswirken. Da waren wir uns auf dem G7-Gipfel einig. Wir stehen in engem Kontakt mit den Währungsbehörden der einzelnen Länder und werden bei Bedarf angemessen reagieren.
Beobachten und dann reagieren. Offenbar keine wirklich vertrauensbildenden Maßnahmen, die in der Bevölkerung ankommen. Wie eine soeben veröffentlichte Umfrage der Agentur Kyodo News zeigt, halten 64% der Japaner und Japanerinnen den Umgang ihrer Regierung mit den Preissteigerungen für unangemessen. Auch in Japan, das viele Güter importieren muss, sind Lebensmittel- und Energiepreise gestiegen. Zuletzt hatte Zentralbankchef Kuroda zudem für Empörung gesorgt, als er davon sprach, japanische Haushalte würden die Preissteigerungen mittragen. Eine Äußerung, für die er sich später entschuldigte. Parallel dazu ist die Stimmung bei japanischen Großunternehmen das zweite Quartal in Folge negativ. Das geht aus einer Regierungsumfrage hervor. Gründe sind vor allem Lieferengpässe und gestiegene Rohstoffpreise infolge des Ukraine-Krieges.
Also der japanische Yen ist sehr schwach. Jetzt geht's um die Steuersenkung beim Tanken. Die kommt ja nur in Spurenelementen bei uns an. Deswegen plant Robert Habeck, grüner Wirtschaftsminister, dem Bundeskartellamt mehr Macht zu geben. Es soll Gewinne der Mineralölkonzerne leichter abschöpfen und die Konzerne gegebenenfalls auch zerschlagen können. Jörg Münchenberg fasst zusammen, was über seinen Vorschlag bekannt ist und über die konkurrierenden Ideen aus dem politischen Berlin.
Seit Tagen streiten die Ampelparteien darüber, wer für den mutmaßlichen Flop des Tankrabatts die politische Verantwortung trägt. Denn offenkundig geben die Mineralölgesellschaften die vorübergehende Absenkung der Energiesteuer bei Benzin und Diesel nicht vollständig an die Autofahrer weiter. Mit dem gestrigen Vorstoß zur Verschärfung des Kartellrechts könnte Robert Habeck von den Grünen den koalitionsinternen Streit entschärfen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr begrüßte jedenfalls heute Morgen in der ARD den Ansatz des Wirtschafts- und Klimaministers.
Wir haben vor 3 Monaten einen Rabatt vorgeschlagen, ähnlich wie in Spanien. Da würde das direkt an der Ladenkasse abgezogen. Die Koalitionspartner haben das anders gesehen und diesen Steuerrabatt vorgeschlagen. Den haben wir jetzt. Und Robert Habeck hat ja damals schon zugesagt, dass er sich um das Kartellrecht da kümmern wird. Er hat jetzt einen Vorschlag gemacht. Ich hätte mir den früher gewünscht, aber er liegt jetzt auf dem Tisch. Und da halte ich es mit Christa Lindner, die Richtung stimmt.
Habeck betonte heute Morgen im Deutschlandfunk, die gegenseitigen Schuldzuweisungen müssten beendet werden. Ursprünglich hatten sich die Grünen für eine sogenannte Übergewinnsteuer für Krisengewinnler ausgesprochen, die aber wiederum lehnt die FDP prinzipiell ab. Also gelte es nun, nach anderen Lösungen zu suchen.
Die Frage ist, wer Verantwortung übernimmt, den Schlamassel ein bisschen weniger groß werden zu lassen. Und dazu bin ich gerne bereit.
Zwar schaut das Kartellamt schon seit Wochen genau hin, ob es nicht doch unrechtmäßige Absprachen zwischen den Mineralölkonzernen gibt. Gleichzeitig verweist die Behörde darauf, dass seit Ende Mai der Preis an den Tankstellen stärker gestiegen sei als der Rohölpreis. Doch konkrete Absprachen sind der Branche kaum nachzuweisen, auch weil der Markt extrem transparent ist, Mauscheleien also gar nicht notwendig sind. Hier will der Wirtschaftsminister ansetzen.
Um diesen Nachweis zu erleichtern, also diesen vermachteten Markt, der wie ein Kartell funktioniert, ohne dass ich davon ausgehen muss, dass es eine richtige Absprache, Sonnenbrille, Hinterzimmer gibt, müssen wir das Kartellrecht reformieren. Und dann in der Tat kann man das machen, was die Übergewinnbesteuerung machen könnte, aber wohl politisch nicht durchsetzbar ist. Man kann dann beim Nachweis, dass es sich hier um eine kartellähnliche Struktur handelt, dann die Übergewinne einfach abschöpfen.
Habeck will letztlich an 2 Punkten nachschärfen. Zum einen soll die Möglichkeit für das Kartellamt geschaffen werden, Mineralölmarkt und Tankstellenmarkt zu entflechten. Sprich, das Kartellamt soll hier früher eingreifen können. Zudem soll die Abschöpfung von Gewinnen insgesamt erleichtert werden, und zwar nicht erst, wenn tatsächlicher Marktmissbrauch nachgewiesen werden kann, was den Kartellbehörden ohnehin noch nie gelungen ist. Wie das konkret funktionieren soll, ist noch offen. Doch man könne die aktuelle Lage nicht einfach hinnehmen, betont der Wirtschaftsminister.
Also ist mein Vorschlag jetzt, wir ändern das Kartellrecht. Wir machen ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen. Wir gehen zurück quasi zur Uridee der sozialen Marktwirtschaft. Das ist ja die Tradition meines Hauses. Wettbewerb sorgt für günstige Preise. Günstige Preise sind gut für die Verbraucherinnen und die Verbraucher sind gut für Deutschland.
Also der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hört sich kämpferisch an bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk. Er droht Shell, BP und den 3 anderen internationalen Mineralölkonzernen damit, ihnen mit dem Kartellrecht zu Leibe zu rücken und sie notfalls zu zerschlagen. klingt nach einem scharfen Schwert. Ist das übertrieben? Ist das notwendig? Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit dem Düsseldorfer Kartellrechtler Christian Kersting. Ich habe ihn gefragt, was er sich eigentlich darunter vorstellt, wie das gehen soll.
Ich kenne die Vorschläge von Herrn Habeck jetzt selber noch nicht. Was ich der Presse bislang entnommen habe, soll es um eine Abschöpfung von Gewinnen gehen. So richtig verstehe ich das nicht, denn im Grunde kann man jetzt schon viel mehr tun, als so gesagt wird. Natürlich, wenn man kein Kartell nachweisen kann, und das scheint so zu sein, das ist auch gar nicht nötig, weil die Preise so gut vergleichbar sind und die Güter so homogen sind, die brauchen sich gar nicht absprechen, um gleichmäßig zu handeln. Aber das Kartellrecht gibt jetzt schon die Möglichkeit, bei einem Preismissbrauch, einem Ausbeutungsmissbrauch, wenn man unangemessen hohe Preise nimmt, einzuschreiten. Und es ist wohl so, dass die Mineralölkonzerne gemeinsam marktbeherrschend sind. Und das reicht im Grunde aus, um dem Kartellamt die Möglichkeit zu geben, übermäßig hohe, missbräuchliche Preise dagegen vorzugehen. Und ich finde, wenn es richtig ist, dass die Mineralölkonzerne die Reduktion, die für den Verbraucher gedacht war, für sich vereinnahmen, dann ist das missbräuchlich. Man muss es nachweisen, aber wenn man das nachweisen kann, dann haben wir den Missbrauch und dann kann man dagegen vorgehen und dann kann man auch jetzt schon die Gewinne nach § 34 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen abschöpfen. So richtig verstehe ich noch nicht, warum wir dafür eine Gesetzesänderung benötigen.
Also wenn es jetzt schon geht, warum glauben Sie, dass das Bundeskartellamt das dann bislang nicht macht?
Das Kartellamt möchte das deswegen nicht machen, weil das extrem schwierig ist nachzuweisen. Die Benzinpreise, die Kraftstoffpreise, die ändern sich ja täglich und da ist es dann immer sehr, sehr schwer nachzuweisen, wann ein Missbrauch vorliegt. Aber jetzt haben wir eine andere Situation, denn wir sind ja in der Situation, dass der Gesetzgeber sagt, ich reduziere die Steuer, damit das an die Verbraucher weitergegeben wird. Und jedenfalls diese Reduktion, die soll bei den Verbrauchern ankommen. Und wenn man sich das als Unternehmen vereinnahmt und es nicht weitergibt, dann halte ich das für missbräuchlich und das halte ich dann auch für leichter nachweisbar. Man muss das ja sowieso nachweisen, wenn man deswegen ein Gesetz ändern möchte.
Aber Mund hat ja gesagt, Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes, die Mineralölkonzerne müssen das überhaupt gar nicht weitergeben. Es gibt diesen Connex gar nicht, dass sie diese Steuererleichterung weitergeben müssen. Ist das dann der Fehler im System gewesen?
Das weiß ich gar nicht, ob die das nicht müssen. Natürlich gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, das weiterzugeben. Es gibt aber die Verpflichtung, keine missbräuchlich überhöhten Preise zu nehmen. Und ich finde, über diesen kleinen Umweg, in dem man sagt, wenn ich ein in Anführungszeichen Geschenk des Gesetzgebers, was für den Verbraucher gedacht ist, in die eigene Tasche teilweise umleite, dann ist das missbräuchlich und dann kann man dagegen kartellrechtlich vorgehen. Dafür braucht es meines Erachtens keine Gesetzesänderung. Es ist natürlich vom Nachweis her nicht einfach. Die Mineralölkonzerne werden sagen, wir haben auch hohe Kosten, wir müssen das Öl ja erst in Benzin umwandeln und das ist energieaufwendig. Man kann sagen, von den Raffinerien her ist es auch teurer geworden. Aber man ist jedenfalls in der Situation, dass man zeigen sollte, ich habe eine Reduktion von X bekommen und davon kann ich nur so und so viel weitergeben, weil. Und wenn ich das nicht vernünftig begründen kann und sich der Verdacht aufdrängt, dass ich das Geld in meine Taschen umleite, dann finde ich, liegt ein Missbrauch nahe und dann kann man auch diesen Vorteil abschöpfen.
Ist das vielleicht das, was Habeck damit meint, dass er so eine Art Beweislastumkehr haben will, dass die Mineralölkonzerne ihre Bücher quasi öffnen und sagen, so, das ist unsere Preiskalkulation und dass nicht das Bundeskartellamt hingehen und sich das mühsam zusammenreimen muss?
Das ist denkbar. Ich glaube, dass man auch nach geltendem Recht vielleicht dahin kommen könnte. Aber eins ist auch klar, alle Maßnahmen, die derzeit diskutiert werden, werden eine gewisse Zeit benötigen. Wenn man nach geltendem Recht vorgeht, kann man vielleicht, indem man ein Verfahren einleitet, auch schon einen gewissen Druck auf die Mineralölkonzerne ausüben. Aber sobald das Ganze dann vor Gericht geht, dauert die Sache natürlich.
Okay, also das hilft nicht auf die Schnelle.
Nein, also keiner der Vorschläge, die hier im Raume stehen, kann auf die Schnelle helfen. Die können nur helfen, indem sie einen solchen politischen Druck auch auf die Konzerne ausüben, dass man dort lieber nachgibt, als hinterher mit Kartellverfahren überzogen zu werden, die ja auch ganz erhebliche Bußgelder nach sich ziehen können.
Habeck hat ja auch ins Spiel gebracht, dass der Staat die Konzerne notfalls zerschlagen können soll. Er hat es heute im Deutschlandfunk relativiert und hat gesagt, entflechten. Das hört sich ja schon relativ bedrohlich an aus Konzernsicht. Geht das so einfach?
Momentan nicht. Entflechtung und Zerschlagung ist im Grunde dasselbe, unterschiedliche Worte für denselben Sachverhalt. Man kann überlegen, wenn Märkte nicht richtig funktionieren, wenn der Wettbewerb nicht groß genug ist, dann kann man überlegen, ob man marktbeherrschende Unternehmen aufteilt und auf die Art und Weise wieder mehr Wettbewerb schafft. Das ist allerdings alles andere als einfach. Nach geltendem Recht geht das so nicht. Es ist eine alte Diskussion, die immer wieder geführt wird. Letztlich wird auch das einen ganz erheblichen Zeitraum in Anspruch nehmen. Wir werden jetzt die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen müssen und dann wird man das Ganze umsetzen müssen. Da wird das Kartellamt viel Zeit benötigen, um sich zu überlegen, wie kann eine solche Entflechtung aussehen. Und dagegen wird dann womöglich auch Rechtsschutz in Anspruch genommen werden. Ich vermute, da reden wir über mindestens 5 Jahre.
Okay, also nichts, was gegen kurzfristig hohe Benzinpreise helfen würde.
Nein.
Die Frage, die wir uns hier gestellt haben, die Mineralölkonzerne, die sitzen in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, die sitzen in Italien, die sitzen in den Niederlanden. Musste man da nicht mit EU-Recht ran? Reicht
ja
da deutsches Kartellrecht?
Völlig richtig. Das ist auch eine Frage, die man sich gut überlegen muss. Man wird es schwer haben, mit einer deutschen Anordnung einen britischen, einen italienischen Konzern zu entflechten. Das wird auch europarechtliche Probleme aufwerfen. Völlig richtig, da wird man eigentlich auf europäischer Ebene vorgehen müssen.
Unterm Strich, aus dem Bauch heraus, ich weiß, Sie haben das Papier von Habeck noch nicht gesehen. Warum macht er das jetzt so?
Ich befürchte, dass die rechtlichen Instrumente, die man hier zu wählen versucht, letztlich nicht in der gebotenen Schnelle greifen werden. Wenn ich anfange, nicht nur rechtlich, sondern auch politisch zu denken, ist das natürlich ein Zeichen, dass man nicht untätig bleiben will. Aber ob man mit diesen rechtlichen Eingriffen jetzt tatsächlich es schaffen kann, den Benzinpreis zu senken, da habe ich doch Zweifel.
Christian Kersting, Professor unter anderem für deutsches und internationales Unternehmens-, Wirtschafts- und Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Was halten die Kollegen bei den Zeitungen von den Plänen, den Mineralölkonzernen stärker mit dem Kartellrecht zu Leibe zu rücken? Hier die Presseschau.
Die Süddeutsche Zeitung bemerkt dazu, die Wettbewerbshüter sollen künftig auch durchgreifen können, wenn zwar kein Kartellverstoß nachweisbar ist, mächtige Spieler den Wettbewerb aber trotzdem behindern. Im Blick hat Habeck vor allem den Mineralölmarkt. Habecks Vorstoß darf man getrost als Alternative zur Übergewinnsteuer verstehen, die Grüne und SPD mit Blick auf die Rekordgewinne der Mineralölindustrie fordern. Leicht aber wird sein Vorhaben nicht. Die Rheinische Post aus Düsseldorf räumt ein, so richtig dieser Vorstoß ist, so ungeeignet ist er, um kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Bis das Kartellrecht geändert wäre, ist der auf 3 Monate befristete Tankrabatt längst nicht mehr wirksam. Es dürfen also keine falschen Hoffnungen auf dem Vorschlag liegen. Aber auch unabhängig vom Tankrabatt ergibt es viel Sinn, des unsichtbaren Kartells der Konzerne endlich Herr zu werden. Denn der enorme Preisdruck bei Benzin und Diesel wird ja auch in Zukunft nicht nachlassen. Verbotene Preisabsprachen an den Tankstellen kann das Kartellamt bisher nicht nachweisen. Insofern ist es sinnvoll, dem Amt neue Möglichkeiten zu geben, das Preiskartell nachzuweisen. Die Stuttgarter Zeitung meint, der Vorschlag für ein härteres Kartellrecht hat das Zeug, sowohl das Problem unlauterer Kriegsgewinne zumindest mittelfristig anzugehen, wie auch den Koalitionsfrieden zu wahren, den Hütern der Marktwirtschaft eine stärkere Rolle zuzuweisen und sie nach eingehenden Untersuchungen zum Abschöpfen solcher Profite zu ermächtigen, ist ein besserer Weg als eine neue Steuer, die mit volkswirtschaftlichen Nebenwirkungen daherkäme. Die Frankfurter Rundschau gibt zu bedenken, das Kartellamt arbeitet unabhängig. Habeck darf nicht eingreifen. Das wissen auch alle. Die Menschen im Land können leicht den Eindruck gewinnen, dass es in der Debatte nicht mehr um ihre Interessen geht, sondern um politische Geländegewinne.
Soweit die Presseschau. Vor etwa einem Monat twitterte Anni, eine alleinerziehende Mutter: Ich bin armutsbetroffen. Meine Kollegin Petra Enzminger führt mit ihr ein Gespräch darüber, wie es ihr seither ergangen ist. Sie hören es gleich bei Deutschland heute. Ich kann Ihnen das sehr empfehlen. Und ich danke Ihnen im Namen des ganzen Wirtschaftsteams, dass Sie dabei waren bei der Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.